Warum sollte man Pankreaskrebs mit einem OP-Roboter behandeln?
Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
Operationen an der Bauchspeicheldrüse sind eine Herausforderung, sowohl für Patienten wie für Ärzte. Mit dem Operationsroboter Da Vinci wird es schonender und präziser, sagt Dr. Christopher Poland. Er ist leitender Oberarzt in der Allgemein- und Viszeralchirurgie in der Asklepios Klinik Altona. Warum muss überhaupt operiert werden?
Die Bauchspeicheldrüse ist ein Organ, was Krebse kriegt. Und es gibt keine andere Methode, den Patienten zu retten, als die Chirurgie. Ohne Operation ist es nicht zu heilen.
Mhm. Ist es nur der Krebs, der operiert werden muss, oder gibt es auch andere Krankheitsbilder an der Bauchspeicheldrüse?
Das wird noch schwieriger in der Indikationsstellung, ob das hilft oder nicht. Aber Es sind eben chronische Bauchspeicheldrüsenentzündungen, die vernichtende Schmerzen machen, die teilweise nicht mit Schmerzmitteln ausreichend behandelbar sind. Da kann die Chirurgie auch helfen, in vielen Fällen, sodass das auch ein guter Grund für eine Bauchspeicheldrüsenoperation sein kann.
Ja. Wenn wir nochmal beim Krebs bleiben, welche Teile von der Bauchspeicheldrüse werden denn dann eigentlich entfernt?
Das hat fast technische Art und natürlich Radikalitätsideen. Sitzt der Krebs im Kopf der Bauchspeicheldrüse, muss man den Kopf der Bauchspeicheldrüse entfernen. Ringsherum läuft der Zwölffingerdarm. Den darf man, wenn kein Krebs zugrunde liegt, dann auch lassen und nur den Kopf der Bauchspeicheldrüse ausschälen. Im Krebsfall ist es so, dass der mit entfernt werden muss. Mhm. Sitzt der Krebs im Schwanz der Bauchspeicheldrüse, ist es oft so, dass die Milz das Blut Richtung Leber schickt und dieses Blutgefäß am Krebs vorbeiläuft, mit entfernt werden muss. Also man entscheidet sich entweder links zu operieren, so heißt es, Schwanz der Bauchspeicheldrüse mit Milz, oder Kopf mit umgebenem Zwölffingerdarm, Gallenwegen und meistens der Gallenblase.
Das sehen wir gleich nochmal, wenn Sie uns das aufzeichnen. Ja. Trotzdem, viele fragen sich ja, warum kriegt man denn überhaupt Bauchspeicheldrüsenkrebs?
Also, es trifft alle. Also es gibt nicht die direkte Verbindung, Rauchen macht das. Ja. So, oder bestimmte Farben, die bestimmte Krebs an der Blase machen oder sowas. Aber man weiß, dass eben offensichtlich doch Rauchen, Alkoholkonsum, chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung, das sind so die Vorläuferschäden, die eine Bauchspeicheldrüse haben kann, in der man dann Krebs bekommt. Aber man kann das nicht mit Sicherheit sagen, dass wenn man das weglässt, man es auf keinen Fall kriegt und andersherum.
Ja, also gut, also Sie sagen Rauchen, Sie sagen Alkohol und Sie sagen, dass so eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung auch zu Krebs führen kann. Ist das ein enger Zusammenhang zwischen
Nein,
den zwei Dingen?
Auch nicht, aber man findet bei Menschen, die eine Bauchspeicheldrüsenentzündung haben, durch verschiedene Geschichten, man Gallestau erlebt, dann angestoßene Entzündung der Bauchspeicheldrüse, die eben doch durch Alkoholkonsum oder einfach so das bekommen, dass darin findet man häufiger dann auch Bauchspeicheldrüsenkrebs. Also diese Irritation der Bauchspeicheldrüse durch die chronische Entzündung scheint das Krebsleiden auszulösen. Auch, nicht bei allen, aber eben häufig, sodass man da immer danach gucken muss, wenn einer mit so einer chronischen Entzündung kommt, ob da möglicherweise mehr dahinter steckt.
Ja, jetzt möchte man natürlich wissen, woran merke ich, dass ich irgendwas davon habe. Vielleicht wäre das jetzt der Moment, dass Sie uns zeigen, wie diese Organe, Bauchspeicheldrüse, Leber, was denn noch, Darm, Magen, irgendwie die ganze Mitte.
Es ist wirklich, also der Körper ist dicht gepackt und das liegt nochmal im Zentrum sozusagen des Organgeschehens.
Ich bin gespannt.
Also, vor der Wirbelsäule sitzt die Bauchspeicheldrüse, zieht sich von der linken Schulter, beginnt, wo der Schwanz ist, und auch der Ausführungsgang läuft so ein bisschen so wie so ein Arm so herum und hat so eine hakenförmige Geschichte und schmiegt sich in den Zwölffingerdarm ein, der die Speise, Magen hier oben, aus dem Magen raus transportiert.
Aha.
Hier ist der Kopf der Bauchspeicheldrüse, da ist der Schwanz. Und nun wird es insofern interessant, als die Bauchspeicheldrüse auch die Gallenwege aufnimmt, die von der Leber kommt, die Galle aus der Leber abtransportieren, in den Kopf der Bauchspeicheldrüse austreten und dort die Gallenwege in den Zwölffingerdarm münden und da den Verdau bedingen, dafür sind sie da. Und an gleicher Stelle mündet unglücklicherweise auch bei ganz vielen Menschen der Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse selber.
Also eine zentrale Stelle.
Eine ganz zentrale Stelle, Körper. Ja. Die Leber als Riesenstoffwechselorgan im Oberbauch, die nicht nur Gallenflüssigkeit herstellt, sondern alle möglichen anderen Sachen macht. Gallenblase sitzt hier so seitlich dran. So. Beim Operieren, Wenn man das krebschirurgisch sauber operieren muss, muss man entweder den Kopf der Bauchspeicheldrüse entfernen, wie gesagt, mit 12 Fingerdarm, mit den unteren Gallenwegen, mit der Gallenblase, sodass man hinterher 3 Öffnungen hat. Die vom Magen, die von den Gallenwegen und letztendlich den Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse. Denn die macht nicht nur Insulin, sondern die stellt eben auch einen aggressiven Verdauungssaft her, der in den Darm gehört. Oder ja. Und nirgendwo anders hin, sonst frisst er uns kaputt.
Ja, bleiben wir nochmal dabei. Also wenn wir das jetzt so haben, warum habe ich Schmerzen in der Bauchspeicheldrüse, wenn ich eine Entzündung habe?
Die erklärt sich nicht unbedingt aus der Lage zu den Organen, sondern das sind die vielen Nervenfasern, die um die Bauchspeicheldrüse herumlaufen und auch darin sitzen, die offensichtlich durch die Entzündung, die chemisch durch bestimmte sogenannte Mediatoren im Körper vermittelten Reiz auch der Nerven ringsherum machen. Mhm. Und das tut dann so jämmerlich weh. Verlässt sogar Verdauungssaft die Bauchspeicheldrüse im Rahmen einer solchen Entzündung, was es mal geben kann, werden eben Nachbarstrukturen gereizt, verdaut und die machen dann eine noch viel fürchterlichere Entzündung.
Und warum bekommt man, wenn man zu tun hat mit Bauchspeicheldrüsenkrebs zum Beispiel oder ich glaube auch mit der chronischen Entzündung, eine Gelbsucht?
Die Gallenwege, hatte ich ja gesagt, laufen hinter den 12-Fingerdarm in den Kopf der Bauchspeicheldrüse hinein. Wenn sich das zuwächst von Krebs, staut sich die Gallenflüssigkeit in die Leber zurück, aus der Leber ins Blut und man bekommt als allererstes meistens gelbe Augen.
Ja, verstehe. So, und diese, wenn man jetzt also gemerkt hat, wenn man also eine Diagnose hat, dass es tatsächlich um Krebs geht bei der ganzen Geschichte, haben Sie uns jetzt ja schon eingezeichnet, was man da alles rausnehmen müsste, damit der Krebs nicht zurückkommt primär.
Die Radikalität, so heißt es ja immer, erfordert das, dass man das so kompliziert operiert. Und das Ganze eben erstmal viele Organe hinterher wieder anschließen muss, die man unbedingt braucht. Und aber eine Operation vor sehr großen Blutgefäßen, die sind hier gar nicht eingetragen, die das Blut zur Leber laufen lassen, die Pfortader, hat man vielleicht mal gehört, und 2 Schlagadergefäße. Die eine gibt Blut zur Leber, zum Magen, zur Milz. Und das 2. Schlagadergefäß versorgt fast den gesamten Darm mit Blut. Auch diese sitzen genau dahinter. Ja. Sehr unglücklich von der Position.
Und wie machen Sie das dann?
Tja, da das Organ Bauchspeicheldrüse eben diese chronische Entzündung hat, ist das möglicherweise sogar besonders verbacken mit diesen Blutgefäßen. Und dort gilt es, die beim Ablösen dieser Geschwulst, was natürlich auch, ist der Tumor eingewachsen, bedeutet, dass man Krebszellen vielleicht belässt. Sie müssen also diese super wandzarten Gefäße sehr fein abpräparieren von der Entzündung. Vom Tumor müssen Sie möglicherweise sogar mit entfernen und dann ersetzen hinterher, damit der Krebs überall mit Stumpf und Stiel heraus ist. Und da ist eben die Präparationstechnik entscheidend, wie subtil die möglich ist.
Aha. Und da kommt der Operationsroboter ins Spiel.
Das ist tatsächlich der Kicker.
Der dafür bekannt ist, dass er viel präziser sein kann.
Man kann eben, hat die Augen praktisch dort. Sie sind nicht einen Meter davon entfernt. Und man möchte manchmal bisweilen beim offenen Operieren hineinkriechen, weil das so eben fein ist, was man an Strukturen vor sich hat. Und das glückt mit dem Operationsroboter, weil sie selber gesteuert die Kamera ja unmittelbar dort haben, in einer extremen Vergrößerung und das Ganze auch noch dreidimensional, sodass sie die Strukturen sehr klar und genau erkennen können. Und durch das Bewegen der Instrumente, der Roboter, man meint immer, der macht irgendwie, da läuft ein Programm, nee, den steuert schon der Chirurg, ja, der macht das ja nicht alleine, den können sie sehr, sehr fein im Bauch um Strukturen herumleiten. Mit dem können Sie ganz fein auch Dinge abschieben, ohne dass Sie einreißen. Das ist also fantastisch, was uns der erlaubt.
Also einmal, ich glaube, wenn ich richtig verstehe, die Herausforderungen sind einmal, dass man Dinge miteinander vernähen muss, aus denen das nachher nicht raus.
Die Rekonstruktion ist noch das Zweite.
Darf.
Momentan sprechen wir erstmal überhaupt vom Ablösen
über das
des Krebses.
Okay.
Das
also
Trennen.
Über die
das Zusammennähen, das ist mehr so mal Fleißarbeit. Aber das Nichtschaden anrichten beim Lösen dieser Strukturen, dass man eben nicht ein Blutgefäß einreißt dabei und eben nicht Krebs kleben lässt an Ecken, wo er mit ab muss. Das ist das, was mit dem Roboter gut zu leisten ist.
Ist ja auch so, glaube ich, dass der Pankreas-Schwanz, also dieses verlängerte Teil, unter dem Magen sitzt, glaube ich, und dass man da auch den Magen dann gut trennen muss von der.
Der Magen hat normalerweise keinen anatomischen Kontakt, der liegt oben drauf.
Ach so.
Klebt der Tumor von hinten dagegen, dann muss man sich immer fragen, ist es entzündlich oder ist es eine Tumorinfiltration? Und eigentlich soll man bei Krebschirurgie, wenn so Sachen miteinander zusammengeklebt sind, die Dinge nie lösen.
Ah.
Und das kann eben bedeuten, dass Sie dann den klebenden Magen mit entfernen müssen und eben um Himmels Willen nicht das Ganze auseinanderbringen.
Ja, also dann nochmal, also dieser OP-Roboter, also Da Vinci in diesem Fall, steht ja dafür, dass er eben sehr präzise schneidet, sehr blutarm dann auch schneiden kann, also wenig Blutung erzeugt und dass es genau dahin geht, wo man sich das auch vorstellt. Und Sie sehen das alles auch noch vergrößert in 3D.
Und das Ganze aber eben mit der Knopflochchirurgie-Technik von außen. Sie brauchen nicht mehr die riesen Schnitte, sondern Sie können das, und das ist für den Patienten eben das, was einen hinterher sich schneller erholen lässt. Ja. Sie brauchen weniger Schmerzmittel. Einfach, weil Sie den riesen Bauchschnitt nicht haben.
Ach ja, Schmerzmittel ist ja auch noch ein spannendes Thema, weil man da, glaube ich, nicht mehr so bei, ich sage jetzt mal, Kopfschmerztablettenqualität ist, oder?
Beim offenen Operieren auf keinen Fall. Also das muss ich ja, dass es wehtut, alleine wenn man sich so mal schneidet. Und der riesen Bauchschnitt, der ja auch die Atemmuskulatur beeinträchtigt, das Aufstehen beeinträchtigt. Und dann obendrauf, damit es nicht so wehtut, müssen Sie dann auch Schmerzmittel kriegen, die das ausreichend wegnehmen. Und die machen Übelkeit, die machen einen matschig. Damit liegt man im Bett rum und möchte eben genau das nicht tun, was man nach einem großen Eingriff eigentlich machen muss. Aufstehen, abhusten, rumlaufen, Thrombose. Die entstehen ja durchs Liegen im Bett unter anderem auch.
Das, reden Sie von Opiaten in dem Zusammenhang?
Klar, das sind stärkste Medikamente, muss man da nutzen, und das wären diese. Und die sind robotisch nicht nötig.
Aha. Das heißt, kriegen Sie das auch von Ihren Patienten so gespiegelt, dass die, schneller auf den Beinen sind?
Was wir deswegen immer noch, hatte so ein Revival erlebt vor vielen Jahren, dass man sogenannte Peritoralkatheter verwendet in Anästhesie. Man spritzt ums Rückenmark herum ein Misch aus örtlichen Betäubungsmitteln. Klingt furchtbar, aber das ist eben hilfreich. Aber die haben auch ihre Probleme. Dann kann man auch bei solchen großen Eingriffen ganz gut schmerzfrei sein. Mhm. Aber auf die kann man verzichten. Das machen wir eben bei dieser Geschichte nicht mehr. Und man kommt zurecht. Und die Patienten sind deutlich schneller auf den Beinen. Wir kennen das aus anderen Bereichen der Chirurgie, wo wir es ja auch schon lange machen. Dass man eben sich viel flinker erholt und damit ganz viel Begleitprobleme nicht aufsackt.
Ja, können Sie mir noch etwas sagen zu der Zeit danach? Also man ist operiert worden, dann liegt man, wie lange liegt man auf Intensiv?
Einen Tag, wir gucken nur. Also ist eine komplikationsträchtige Chirurgie, aber es gibt in dem Sinn nicht unbedingt eine total durchgeworfene Körperhomöostase, so heißt das. Also eigentlich übersteht man das überraschenderweise gut. Wenn man keinen großen Blutverlust produziert hat beim Operieren, dann ist das gar nicht so dramatisch überraschenderweise, sodass wenn alles stabil ist und eben gut aussieht, man den Patienten dann ganz normal auf die periphere Station nach einem Tag verlegen kann. Wir gucken nur in der Nacht nach der Operation.
Und wie lange liegt er da?
Das hängt davon ab. Wenn es super läuft, kann man nach 5, 6, 7 Tagen im Prinzip das Krankenhaus verlassen.
Ja, und wenn man dann, man ist ja danach doch ein bisschen ein anderer Mensch. Also ein bisschen anders, weil da ja, wie ist das? Also die Verdauungswege sind anders verbunden miteinander. Dadurch wird es, ich weiß nicht genau, also vielleicht muss man was dazu schlucken in Zukunft oder anders essen?
In der Kombination ist es natürlich so, man muss schauen, wie viel Insulin produziert das Organ noch. Also mancher, der schon Diabetiker war, braucht vielleicht mehr Insulin oder hat vorher so Metformin, heißt so ein Präparat, Glucophage, das genommen, dann muss man Insulin nehmen. Hinterher einfach, weil doch Bauchspeicheldrüsen Fleisch und damit Inselzellen, die Insulin machen, verloren gegangen sind. Mhm. Das muss man schauen. Dann ist es so, dass der Magen, wir machen das auch mit Erhalt des Pförtners normalerweise, in seiner Vollständigkeit gar nicht beeinträchtigt ist. Also der geht noch genauso hinter, wie er das vorher getan hat, als Speicherorgan. Also die Portionen, die man essen kann, sind eigentlich die gleichen. Aber es muss eben aus dem Magen raus in den Darm und da ist eine Naht gemacht. Und wie ein angehauenes Knie, sowas schwillt unter Umständen, bis es dann abgeklungen ist und die Passage funktioniert. Da sind manche Patienten so, dass sie damit brauchen, also erstmal weiche Sachen essen müssen und wie die Magenentleerung eventuell auch unterstützen. Das Dritte, was so typischerweise eigentlich dabei ist, ist, dass die Bauchspeicheldrüse ja diesen Verdauungssaft auch herstellt für Eiweiß und Fett. Und das kann man, vom Schwein gut, aber das kann man als Kapsel zu den Mahlzeiten einnehmen, sodass wenn man da eine Exokrin heißt das, also die drüsige Verdauungsfunktion der Bauchspeicheldrüse, die kann man durch Kapseleinnahme eigentlich gut ersetzen, damit man einfach eine Kapsel oder zwei zu den Mahlzeiten, dass eben das Fett auch entsprechend aufgeschlüsselt werden kann und nicht zu Durchfällen führt, wenn man es nicht im Körper aufnimmt, das man in der Speise enthalten hat.
Also kann man im Grunde alles essen, nur bewusster?
Ja, kann man das beschreiben.
Ja, dann vielen Dank für das interessante Gespräch.
Gern.
Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!